Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wenn ein Staat das oberste Gericht des Landes kontrollieren möchte, dann ist das kein gutes Zeichen. Aber genau das passiert gerade in Polen. Die PiS-Regierung setzt ein Drittel der höchsten Richter und Richterinnen ab, indem diese Regierung nämlich sagt, ihr könnt jetzt schon mal in Rente gehen. Obwohl die das noch gar nicht wollen. Mehr zur umstrittenen Justizreform und zu den Hintergründen zu den Richterentlassungen in Polen bekommt ihr im Podcast vom Update am 4. Juli. Und Juli und August, das ist natürlich auch Klausurenphase an der Uni, ne? Und worauf achtet man da überhaupt nicht, wenn man lernt und büffelt? Aufs Essen und Trinken, dass das so halbwegs vernünftig läuft. Oder etwa doch?
Also auf meine Ernährung achte ich während der Klausurphase leider gar nicht, weil ich viel zu sehr im Stress bin und auch sonst gar nicht esse, während ich lerne.
Ja, und eben das ist gar nicht so gut, denn gerade in so einer Stressphase, da braucht ihr Nahrung, ja, also richtig Nervennahrung. Damit ihr besser durch die Prüfungen kommt, haben wir ein paar Tipps für euch, was Essen und Trinken angeht. Und bitte nicht vergessen, das hier gilt auch heute noch.
Das heißt, Elfmeterschießen ist keine Glückssache, ist kein Zufall, sondern sowas kann man trainieren.
Und das haben die Engländer auch gemacht, richtig hart. Und es hat was gebracht. Die Engländer haben zum ersten Mal während einer WM ein Elfmeterschießen gewonnen. Der Wahnsinn. Nur, wie haben sie das denn hingekriegt? Wie schießt man den perfekten Elfmeter? Auch das lösen wir auf im frischen Podcast. Ihr seid dabei? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Morgen um 7:45 ist sie ins Büro gegangen. Eigentlich wie an jedem Morgen, nur dass der Morgen heute für Małgorzata Gersdorf ganz anders gewesen ist als sonst. Denn die Präsidentin des obersten Gerichtshofs in Polen, die hat seit gestern eigentlich gar keinen Job mehr. Die polnische Regierung hat fast 30 der höchsten Richterinnen und Richter in den vorzeitigen Ruhestand geschickt von insgesamt 70 Richtern. Genau, 70 war es zum Vergleich. Und das sei eben verfassungswidrig. Das sagt nicht nur Gersdorf. Und sie will sich dagegen wehren, gegen die Entlassung im Rahmen der umstrittenen Justizreform durch die regierende PiS-Partei. In Polen wird demonstriert, schon seit mehreren Tagen. Und über die aktuelle Lage habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Warschau gesprochen, mit Florian Kellermann. Florian, die Richter, die das jetzt betrifft, also dass die früher in den Ruhestand müssen, die wollen sich ja wehren, weil die das nicht einfach so hinnehmen wollen, ne?
Ja, genau. Die meisten von denen, die tun jetzt einfach so, als gäbe es das Gesetz gar nicht. Das heißt, die sind einfach weiter in die Arbeit gegangen heute. Sie sagen, das Gesetz ist verfassungswidrig, deswegen können wir uns auch nicht daran halten. Und das ist also, ihr Protest besteht darin, dass sie quasi Business as usual machen und so tun, als wäre nichts passiert.
Aber welche Konsequenzen hat das dann für die? Beziehungsweise anders nochmal gefragt, haben die denn irgendwie eine Chance, sich durchzusetzen gegen diese Justizreform, die ja sehr umstritten ist?
Sie haben eigentlich keine Chance. Allerdings hat die Regierung auch ein bisschen gezögert jetzt mit der neuen Berufung von neuen Richtern, denn sie hätte dieses Verfahren, um neue Richter zu finden und zu berufen, schon längst anleiern können. Das hat sie jetzt aber jetzt erst gemacht. Das heißt, es dauert jetzt auch ein paar Wochen, bis sie diese neuen Richter gefunden hat. Und insofern gibt es theoretisch schon noch also dieses Zeitfenster, innerhalb dessen sie sich wieder zurückziehen könnte von dem Ganzen. Allerdings ist es deswegen unwahrscheinlich, weil sie dann ja ihr Gesicht verlieren würde. Sie hat sich ja festgelegt, dass sie das eben so machen will und diese Richter in den Ruhestand schicken will. Und letztendlich, denke ich, wird sie sich damit auch durchsetzen.
Aber sind diese Richter, Richterinnen, um die es jetzt geht, denn dieser neuen Regierung tatsächlich so ein, so ein Dorn im Auge? Also was ist denn das eigentliche Problem? Was passt dieser PiS-Regierung an diesen Richtern nicht?
Sie sind einfach unabhängig. Das heißt, sie sind eben nicht von irgendeiner Partei in dieses Amt gehievt worden, sondern sie sind von Richtern selber dahin gebracht worden. Und die Richter, die sich die PiS vorstellten, ja, das sind eben doch solche, die ihr ein bisschen nahestehen ideologisch, und die möchte sie jetzt eben da installieren. Das muss man ihr zumindest unterstellen. Ich meine, noch ist der Wettbewerb, das heißt, ist die Ausschreibung nicht gelaufen. Letztendlich geht es darum, dass wenn irgendwelche politischen Verfahren stattfinden an diesem obersten Gerichtshof, dass dann eben Richter darüber urteilen, die der Regierung eher gewogen sind. Ein Beispiel für so ein politisches Verfahren wäre eines gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Der ist jetzt EU-Ratspräsident. Da haben ja schon einige Peace-Politiker gesagt, sie würden ihn gerne vor Gericht sehen, weil sie ihn mitverantwortlich sehen für einen Flugzeugabsturz vor 8 Jahren, bei dem der damalige Präsident Polens ums Leben gekommen ist.
Jetzt gibt es ja auch schon seit Tagen Proteste gegen dieses Gesetz, dass diese Richter in den vorzeitigen Ruhestand gesetzt werden. Wie erlebst du denn eigentlich gerade die Stimmung in der Bevölkerung?
Ja, es gibt eben einen Teil der Bevölkerung, die versteht, dass da etwas Ungeheuerliches im Gange ist und die auch bereit sind, dagegen auf die Straße zu gehen. Aber das ist keine Mehrheit der Polen. Die Umfragen zeigen, dass die PiS weiterhin Wahlen sehr wahrscheinlich gewinnen würde, wenn sie jetzt stattfinden würden. Und deswegen haben diese Proteste eben keinen richtig breiten Rückhalt. Für die meisten Menschen sind solche Geschichten wie oberster Gerichtshof, Rechtsstaatlichkeit für sie entfernt liegende Dinge, die sie nicht in ihrem Alltag berühren. Für sie ist wichtiger, dass zum Beispiel das Kindergeld deutlich erhöht worden ist durch die Regierung und deswegen stehen sie weiterhin hinter der PiS.
Die EU-Kommission hat ja am Montag gegen Polen ein Verfahren wegen Verletzung der EU-Verträge eröffnet, um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz zu verteidigen. Beeindruckt das die polnische Regierung eigentlich auf irgendeine Art und Weise? Gibt es ein Zeichen, dass die ihren Kurs vielleicht noch ändern wollen?
Ja, dazu habe ich auch die Leute gefragt, die da protestiert haben, und eine 80-Jährige, die bei allen Protesten bisher teilgenommen hat, hat mir Folgendes gesagt. Ja, sie sagt also, die EU sei die letzte Hoffnung für Polen. So sieht sie das jedenfalls. Gut, dass Polen der EU beigetreten ist und die Regierung das auch nicht einfach rückgängig machen kann. Sie selbst war bei der Solidarność-Bewegung in den 80er Jahren aktiv. Sie hat für ein freies Polen gekämpft, sagt sie, und sie wolle eben auch in einem freien Polen sterben. Das ist ein ganz neuartiges Verfahren, denn letztendlich würde das der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob dieses Gesetz über den obersten Gerichtshof in Polen so stehen kann oder nicht. Und die polnische Regierung, die zweifelt an, dass der Europäische Gerichtshof hier überhaupt zuständig ist. Das heißt, es ist sehr unklar, ob da was dabei herauskommen kann. Es könnte zu einem Rechtsstreit führen, der so massiv ist, wie ihn die Europäische Union eigentlich noch gar nicht erlebt hat, dass eben der Europäische Gerichtshof hier eine Reform kippen will in einem Mitgliedsland.
Die polnische Regierung schickt Richter früher in den Ruhestand. Die Hintergründe dazu und wie es aktuell aussieht in Polen habt ihr bekommen von unserem Korrespondenten Florian Kellermann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich wäre ja jetzt die beste Zeit, um nichts zu machen. Und mit nichts meine ich schön 30 Grad und am Badesee abhängen, ne? Leider fängt im Moment genau das Gegenteil davon an. Klausuren stehen nämlich an, ne? Ihr wisst schon, Juli, August ist ja immer so die Prüfungsphase an den Unis. Und falls ihr jetzt denkt, Mist, ich sollte mich dann doch nochmal ransetzen und wenigstens so tun, als würde ich noch lernen. Wir lassen euch selbstverständlich nicht im Stich, ne? Nein, nicht wir von Deutschlandfunk Nova. Wir können euch sagen, was ihr tun könnt, damit eure Nerven und Gehirnzellen nicht verdursten und verhungern müssen. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat die besten Tipps für euch.
Ein kleiner Besuch vor der Unibibliothek. Großes Aufkommen an Studenten, sie tummeln sich nervös vorm Eingang, rauchen, stopfen sich ein Käsebrot rein. Keine Frage, hier beginnt bald die Prüfungsphase. Neurowissenschaftler Henning Beck hat mir einen Tipp mitgegeben. Wasser und Brot. Ideale Nahrung in der Prüfungsphase. Deshalb komme ich nicht mit leeren Händen.
Möchtet ihr eine Scheibe Brot, um besser lernen zu können?
Unbedingt.
Ja. Nimm dir so ein gutes Dinkelbrot.
Cool, danke schön.
Für dich auch?
Danke.
So, ja klar doch.
Oh, danke.
So, nimm dir einfach daraus.
Okay, ich bin ein bisschen überrascht, dass Brotscheiben von einer fremden Frau mit Mikrofon so gut ankommen. Aber okay, wenn es hilft und auch noch kostenlos ist.
Also das ist eigentlich gegen Ende des Monats eh immer meine Ernährung.
Achtet ihr auf eure Ernährung während der Klausurphase?
Nee, gar nicht.
Nee, eigentlich nicht. Also ich achte da nicht drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man da nicht auf sich achtet, dann reißt die Konzentration irgendwann ab.
Wenn wir einen hohen Leistungsdruck haben, das Hirn doll arbeiten muss, dann sollten wir nichts essen, was die Verdauung zu sehr überfordert, weil dann alles Blut in den Bauchraum geht und damit das Gehirn einfach nicht gut mit Sauerstoff versorgt ist.
Ein voller Bauch studiert nicht gern. Maike Ehrlichmann ist Ökotrophologin und weiß selbst sehr gut, Prüfungen bedeuten in erster Linie Stress. Einerseits soll unser Gehirn in der Zeit Höchstleistungen auffahren, andererseits nehmen die meisten von uns keine besondere Rücksicht auf diesen Ausnahmezustand. Dabei verbraucht das Gehirn etwa 20% aller Energie, die wir in den Körper reinstecken. In Lernphasen sogar noch mehr. Und so unterschiedlich Menschen mit Stress umgehen, so unterschiedlich essen sie auch.
Also auf meine Ernährung achte ich während der Klausurphase leider gar nicht, weil ich viel zu sehr im Stress bin und auch sonst gar nicht esse, während ich lerne.
Da fehlt natürlich jegliche Energie für das Hirn. Und was dann hilft, gerade wenn man so nix runterkriegt, ist, dass man gewisse Rhythmen hat.
Eine bestimmte Zeit fürs Frühstück, einen festen Punkt für das Mittagessen und für das Abendbrot. Und wenn ich jedes Mal nur ein paar Bissen runterkriege, dann ist das auch okay. Eine Studie der Uni Bristol hat einen Zusammenhang zwischen der Energieversorgung und mentaler Leistungsfähigkeit bestätigt. Der Hippocampus ist der Teil des Gehirns, den wir fürs Lernen brauchen. Gleichzeitig ist es aber auch der Teil, der bei Mangel als erstes weniger abbekommt, damit die anderen lebenswichtigen Funktionen des Gehirns weiter funktionieren. Zum Beispiel Körperfunktionen steuern, atmen und so weiter. Maike Ehrlichmann empfiehlt neben den Nährstoffen, die wir sowieso schon zu uns nehmen, auch noch hochwertige Fette. Omega-3 zum Beispiel, denn die helfen dem Hirn, heben die Stimmung und sie sind wichtig für die Gedächtnisleistung.
Also gute Fette aus Omega-3 bekomme ich zum Beispiel aus Walnüssen, Leinöl.
Auch wichtig, Antioxidantien, denn die bauen zusätzlich Stress im Hirn ab.
Und Antioxidantien sind wirklich überall in unseren Gemüse und Obst vorhanden. Das geht von Apfel bis Zwiebel.
Könnte sein, aber ich brauche Süßkram in der Lernphase.
Ja, kenne ich. Im Normalzustand signalisiert das Gehirn, es braucht Energie, es braucht Zucker. Und dann wird erstmal geguckt, ob irgendwo im Körper noch Reserven sind. Und die werden dann abgebaut.
Gut, aber in Stresssituationen klappt das bei dem größten Teil der Bevölkerung nicht. Und das ist dieses ich brauche was Süßes.
Nüsse und Trockenobst wären eine Alternative. Aber wie sieht es eigentlich mit der Flüssigkeitszufuhr aus?
Das Hirn braucht einfach viel, viel Flüssigkeit, um gut zu funktionieren. Und bei der Hitze, wie es gerade so ist, würde ich sagen 2,5 Liter Koffein. Vielleicht auch noch so ein Punkt, wäre ich wirklich vorsichtig, weil man denkt nicht besser, nur weil man schneller reden kann.
Also, Brot essen, Walnüsse und Leinöl essen, Obst und Gemüse essen, nicht zu viel und nicht zu wenig und ausreichend Wasser trinken. Das Allerwichtigste ist, dass der Stress nicht unsere Essgewohnheiten zu sehr stört. Denn eigentlich haben gesunde Menschen, die auf sich achten, ein gutes Hunger-Sättigungssystem und auch ein natürliches Durstgefühl. Und wenn wir darauf achten, dann klappt es eben auch in der Klausurphase.
Und für die drücken wir euch natürlich alle Daumen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe 2, mehr habe ich nicht im Angebot. Aber wenn wir die von Sebastian noch draufpacken, sind es immerhin schon mal 4.
Was denn 4?
Daumen.
Ach 4, ja, du kannst
ja,
beide haben,
Daumen
natürlich.
Drücken. Ach Daumen,
ja,
für
klar.
Die Klausurphase.
Ich kann auch die 10, dann haben wir,
okay.
Ich weiß nicht, wie
die werden es ausmachen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Krawalle in Pariser Vororten, das ist jetzt kein neues Phänomen. Meistens ist es vorher zu Konflikten gekommen zwischen der Polizei und Bewohnern. Und auch im westfranzösischen Nantes ist das aktuell nicht anders. In der Nacht hat es ja Ausschreitungen gegeben, weil ein Polizist bei einer Routinekontrolle einen 22-Jährigen erschossen hat. Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Inzwischen ist es in der Stadt zum Glück, muss man sagen, wieder ein bisschen ruhiger. Aber es gibt noch sehr, sehr viele offene Fragen.
Ja, richtig. Vor allem, wenn es um den Tatablauf geht. Die Polizei sagt da was ganz anderes als Zeugen. Nach Darstellung der Polizei war es so, sie hat in Nantes das Auto des 22-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle gestoppt. Der soll dann versucht haben, im Auto zu fliehen und seinen Wagen plötzlich zurückgesetzt haben, sagt die Polizei.
Der Mann ist mit seinem Auto rückwärts gefahren. Hinter dem Auto befanden sich 2 Kinder. Das eine konnte einen Polizist in seine Arme nehmen, das andere konnte am Arm gerade noch weggerissen werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab es also eine unmittelbare Gefahr.
Und deshalb schoss wohl ein Kollege auf den fliehenden Mann, traf ihn offenbar an der Halsschlagader. Der Mann ist dann später im Krankenhaus gestorben. Außerdem sagt die Polizei jetzt, das Auto des Kontrollierten war registriert und zwar im Zusammenhang mit Drogengeschäften. Der Mann soll sich nicht ausgewiesen haben und eine falsche Identität angegeben haben. Inzwischen ist bei den Ermittlungen wohl herausgekommen, dass der 22-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde, unter anderem wegen bandenmäßigen Raubs.
Und du sagst ja, es gibt unterschiedliche Versionen von dem, was passiert ist. Zeugen haben jetzt aber eben den Tatablauf ganz anders geschildert.
Genau, einige sagen aus, der Mann habe niemanden umgefahren. Er soll ganz einfach seine Papiere gezeigt haben.
Er wollte nur ein Stück zurückfahren, aber sie hatten ihn mit dem Auto längst festgesetzt. Er wurde mit dem Auto gegen die Wand gedrückt, er steckte längst fest. Der Polizist kam dann und hat aus nächster Nähe auf ihn geschossen, obwohl er längst nicht mehr wegkam und eh nichts mehr machen konnte.
Das ist also eine der Zeugenaussagen. Und viele fragen sich natürlich, wenn schon geschossen wird, warum dann direkt auf den Kopf des Opfers und nicht zum Beispiel auf die Autoreifen?
Und als Reaktion auf diese Polizeigewalt in der Nacht dann eben die Krawalle, mit welchen Folgen kann man das schon absehen?
Ja, es gab Straßenschlachten zwischen Jugendlichen und der Polizei, vor allem in den Brennpunktvierteln in Nantes. Da flogen Brandsätze, Autos wurden angezündet, Geschäfte und mehrere Einkaufszentren brannten aus. Die Aufräumarbeiten dauerten den ganzen Tag. Mehr als 200 Polizisten waren im Einsatz und haben auch Tränengas eingesetzt.
Wird es bei dieser einen Krawallnacht bleiben oder steckt da mehr sozialer Sprengstoff im Endeffekt drin?
Naja, Innenminister Gérard Colomb hat auf jeden Fall zur Ruhe aufgerufen, hat versprochen, die Gewalt der Polizisten untersuchen zu lassen. Gleichzeitig hat er in Aussicht gestellt, wenn es wieder kracht, werden mehr Sicherheitskräfte nach Nantes geschickt. Also in der Politik ist man auf jeden Fall vorbereitet auf weitere Unruhen und das wohl nicht unbegründet. Viele Bewohner sind offenbar immer noch sehr wütend über das, was da geschehen ist.
Niemand hat geschlafen, niemand. Aber das Allerschlimmste ist, dass die Polizisten meine Nachbarin schrecklich beleidigt haben. Um 1 Uhr morgens haben sie gesagt, geht doch nach Hause, ihr Assis. Ist das etwa normal?
So erzählt es eine Anwohnerin. Und dann wird sicherlich auch die Frage gestellt, ob es so klug war, die Regeln für Polizisten beim Schusswaffengebrauch zu lockern. Das hatte die Vorgängerregierung, also die Vorpräsident Emmanuel Macron, gemacht. Seitdem wird der Begriff Notwehr noch viel weiter gefasst und unter Notwehr darf eben geschossen werden. Und offenbar wird das auch öfter gemacht. Das zeigt ein gerade veröffentlichter Bericht. Der sagt nämlich, allein im zweiten Halbjahr 2017, also von Juni bis Dezember, haben Polizisten 14 tödliche Schüsse abgegeben. Zum Vergleich, in Deutschland waren es 2017 auch 14 Schüsse, aber im gesamten Jahr.
Die jüngsten Krawalle in Nantes und die Diskussionen darüber und dazu die Infos hatte für euch Stefanie Gebert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe gestern noch eine Runde gedreht bei mir im Park und da habe ich gedacht, schon ein bisschen seltsam. Hier ist doch mal grün gewesen, weil da ist doch eigentlich eine Wiese. Nur jetzt sieht das so richtig verbrannt aus, also so ungemütlich beige-braun. Und ich vermute mal, das ist beim Park in eurer Nähe auch so. Es ist nämlich Hochsommer und die Böden sind wirklich furztrocken. Und was passiert mit furztrockenen Böden im Hochsommer? Genau, die brennen schnell. Es gilt vor allen Dingen für sehr, sehr trockene Waldböden. Die Waldbrandgefahr steigt und unser Reporter Sebastian Rams weiß auch, wo die Waldbrandgefahr zurzeit am größten ist. Wo denn, Sebastian?
Also wenn wir uns die beiden höchsten Stufen des Waldbrandgefahrenindex anschauen, das sind die Stufen 4 und 5, dann ist fast ganz Deutschland betroffen, denn in den letzten Wochen und Monaten ist einfach überall zu wenig Regen runtergekommen. Das betrifft aber eben nicht nur Wälder, sondern auch, du hast es gesagt, Wiesen und auch Äcker. Und in letzter Zeit brennen auch schon immer mal wieder welche. Sehr hohe Gefahr, also Stufe 5, herrscht großflächig in Brandenburg und in Teilen von Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Niedersachsen und im Norden Bayerns. Gering ist die Gefahr nur im Süden von Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland, da ist es so Stufe 1, 2.
Wenn jetzt Förster wissen, wo die Gefahr für Brände besonders groß ist, ist es dann leicht, Brände auch zu verhindern oder kann man das nicht so einfach denken?
Das leider nicht. Deswegen ist etwas anderes sehr, sehr wichtig, weiß Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz in NRW.
Das Wichtigste ist aufpassen, aufpassen und nochmal aufpassen. Also ganz aufmerksam durch die Wälder gehen, durch die Wälder fahren und unsere Försterinnen und Förster machen das auch. Die fahren auch zum Teil mal eine extra Runde und gucken mal, von wo man auf ein großes Waldgebiet gucken kann, gucken immer wieder nach, weil man kann eigentlich im Vorfeld jetzt das nicht verhindern, man kann nur es ganz schnell erkennen.
Also eine erhöhte Aufmerksamkeit ist das A und O auch von uns, wenn wir jetzt in den Wäldern unterwegs sind. Und wenn wir dann einen Brand entdecken, ist das Allerwichtigste, sofort 112 wählen und die Feuerwehr benachrichtigen.
Ja, okay, aber ich meine, Wälder haben so an sich, dass sie sehr, sehr groß sind. Wie kann ich denn dann den Ort des Feuers genau beschreiben? Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
Das stimmt, aber in der Regel reicht es wohl schon, wenn man seinen Standort so ungefähr beschreibt, sagt Michael Blaschke. Also zum Beispiel, von welchem Waldparkplatz du losgelaufen bist und welchen Weg du von dort an eingeschlagen hast. Das hilft hilft der Feuerwehr schon weiter. Es gibt aber auch Apps, die da weiterhelfen können, zum Beispiel App in die Natur oder Hilfe im Wald. Die zeigt einem zum Beispiel per GPS die ganz genaue eigene Position an, die kann man dann auch der Feuerwehr mitteilen und sogar die nächstgelegenen Rettungspunkte in der Umgebung, wenn es mal richtig brenzlig wird.
Sind denn heute nicht auch Drohnen im Einsatz? Also mit denen könnte man auch einfach übers Waldgebiet fliegen, oder? Um zu gucken, ob da gegebenenfalls irgendwas vor sich hin brutzelt.
Habe ich auch gedacht, aber ist leider nicht so. Wenn, dann sind das nur ganz vereinzelte Drohnen im Einsatz, aber keine, ja, es gibt keine großflächige Anwendung in Deutschland dafür, bei der Waldbrandprävention. In manchen Bundesländern wie Niedersachsen und Brandenburg, da kommt aber eine andere Technik zum Einsatz, sagt Michael Blaschke.
Es gibt in verschiedenen Bereichen Deutschland so Feuerwachtürme, die mit Video- und Wärmebildkameras ausgestattet sind, bei denen man dann sofort sieht, aha, da hinten passiert was und dann muss ein Förster oder eine Försterin vor Ort nachgucken, was denn tatsächlich ist.
Ja, die stehen aber meistens nur in extrem gefährdeten Gebieten, da wo es Sandböden und Nadelwälder gibt. Und wer, bitteschön, braucht schon Drohnen, wenn er Sportflieger haben kann?
Inzwischen sind die Hobbyflieger auch sehr genau darauf geeicht, zu gucken, wo könnte ein Waldbrand sein, und das melden die auch sofort. Und das ist sehr, sehr effektiv, diese Zusammenarbeit mit Hobbyfliegern, die freiwillig, wenn sie sowieso in der Gegend rumfliegen, gucken, ah, da ist was und das melde ich. Und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Modell.
Also man kann sagen, es wird schon viel getan, um Waldbrände eben rechtzeitig immerhin zu erkennen, auch wenn man es nicht direkt verhindern kann meistens.
Okay, aber es kommt eben vor, ne? Kriegen wir auch jeden Sommer wieder mit, dann brennt es doch irgendwo im Wald. Kann man schon bei der Wiederaufforstung eigentlich auch so, ja, kann man das minimieren, die Waldbrandgefahr?
Ja, das geht tatsächlich und wird auch schon praktiziert, um präventiv tätig zu werden.
Das ist die beste Maßnahme, die man machen kann. Nach einem Waldbrand, wenn wirklich alles weg ist, tatsächlich Laubbäume reinpflanzen, Mischwaldpflanzen, ist total hilfreich, um Waldbränden entgegenzuwirken.
Ja, sagt Michael Blaschke nochmal, denn Mischwälder, die brennen, meint er, sehr, sehr viel schlechter als eben reine Nadelwälder.
Okay, Sebastian, das haben wir jetzt alles mal verstanden, abgehakt, abgearbeitet. Sag uns zum Schluss bitte noch, worauf sollte man denn achten, also wenn man jetzt wirklich nicht aus Versehen einen Waldbrand auslösen will?
Ja, auf jeden Fall das, was der gesunde Menschenverstand so hergibt. Keine Zigarettenstummel wegschmeißen oder am besten das Rauchen komplett sein lassen, kein Lagerfeuer anfachen, keine Glasflaschen oder Scherben auf den Boden schmeißen, weil die eben wie ein Sammelglas wirken können und das Sonnenlicht bündeln. Und noch etwas, das viele eventuell nicht so ganz auf dem Schirm haben, Autos nach der Fahrt nicht auf Grasflächen parken. Heiße Teile wie Auspuff und Katalysator sind ein ideales Feuerzeug, hat mir Michael Blaschke gesagt. Also nur auf ausgezeichneten Parkplätzen ohne Grasboden parken.
In Deutschland steigt mit den Temperaturen auch fast überall die Waldbrandgefahr. Wo es im Moment am gefährdetsten ist und was ihr eben selbst auch tun könnt, damit da kein Feuer entfacht wird, das hat euch unser Reporter Sebastian Rahms erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Momente, da ist Fußball einfach der Wahnsinn. Alter. Wie abgehen, oder? Gestern Abend kurz vor 23 Uhr. Englische Fußballfans in Pubs rasten aus, denn England besiegt Kolumbien im Elfmeterschießen mit 4:3. Gab's bis gestern noch nie. England hat noch nie ein Elfmeterschießen bei einer WM gewonnen. Damit das so gut klappt, haben die Engländer massiv trainiert. Und unsere Frage, unsere letzte Frage des Tages lautet deshalb: Wie macht man den perfekten Elfmeter? Das kann uns Daniel Memmert sagen. Der lehrt an der Sporthochschule Köln und hat auch schon den Deutschen Fußballbund beraten bei Spielanalysen. Herr Memmert, wie macht man es denn nun? Wie schießt man den perfekten Elfmeter?
Ja, das eine ist natürlich schon, dass man auch Rituale einsetzt. Das heißt Dinge, die, wo man dann auch sich fokussieren kann, die man immer wieder einstudieren kann und wo man einfach dann auch so diese Nervosität und diesen Stress ein bisschen abstreifen kann, in seinen Tunnel kommt, fokussiert wird und dann einfach dann seine Aufgabe erfüllt. Und wir haben gesehen auch gestern, dass sehr viele Elfmeter tatsächlich auch einfach in ein Eck geschossen wurde, was man sich vorher vorgenommen hat, weil es gibt ja verschiedene Strategien, wie man Elfmeter schießen kann. Die eine Strategie ist, dass man den Torhüter ausguckt und im letzten Moment in die andere Ecke schießt. Die zweite Strategie ist, dass man sich einfach vornimmt, in ein Eck zu schießen und das dann auch einfach durchführt. Und die zweite Strategie hat sich als ein wenig erfolgreicher herausgestellt. Und deshalb sehen wir jetzt bei der WM doch vermehrt auch Spieler, die tatsächlich einfach sich das Eck aussuchen und dorthin schießen, und noch seltener Spieler, die den Torwart versuchen auszuschauen.
Das heißt, der Spieler geht ja erstmal von der Mittellinie aus bis zum Elfmeterpunkt. Das ist ja auch schon ein Stückchen Weg, den er gehen muss. Das Stadion ist bumsvoll, die einen Fans jubeln, die anderen Fans pfeifen. Ist das was so, wo Sie sagen, da kann man schon mal anfangen mit dem Ritual, dass man so versucht, da muss schon der Tunnel anfangen, ja?
Ja, es gibt zwei Punkte, die da vielleicht wichtig sind. Zum einen sollte man tatsächlich auch das im Training üben. Das heißt, man sollte von der Mittellinie loslaufen, tatsächlich. Zum anderen, das hat man sehr schön gestern bei den Kolumbianern gesehen, dass wenn man verschossen hat, dann, oder auch wenn man nicht verschossen hat, egal wie man performt, wird man abgeholt von den Spielern. Das heißt, man läuft nicht alleine zurück, wie wir das bei den Engern gesehen haben, sondern man läuft auch quasi dem Spieler entgegen und holt ihn quasi ab. Und das weiß der Spieler. Und da laufen solche Prozesse ab, wir sind eine Gruppe, wir sind ein Team und unabhängig, was du jetzt da machst, wir lassen dich nicht alleine. Das ist die Botschaft.
Wohin schießt man idealerweise? Was ist die beste Ecke?
Also es gibt es keine beste Ecke, aber es gibt natürlich eine Strategie, dass man hochschießt, tatsächlich hoch in den Winkel. Das sind Bälle, die so gut wie mit 0% gehalten werden vor dem Torwart. Überlegen Sie mal eine Situation, wo Sie gesehen haben, dass ein Torwart den Ball aus dem Eck fischt. Das gibt es quasi nicht. Das heißt, diesen Art von Elfmetern ist eigentlich nur die Frage, trifft man das Tor oder trifft man nicht das Tor? Die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 30%, dass der Ball nicht, also dass er an die Latte geht, so wie gestern übrigens auch gesehen,
genau.
Oder oben drüber oder nebendran. Eine andere Strategie ist, dass man sehr flach schießt in eins von den beiden Ecken, natürlich auch präzise. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Torwart den Ball hält, ein Tick größer. Aber dafür wiederum kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass man verschießt, weil man das einfach auch besser trainieren kann und weil es einfach auch eine einfachere Aufgabe ist, als hochzuschießen. Und somit wählen die meisten Spieler mittlerweile tatsächlich flach in ein Eck und das aber möglichst hart und möglichst präzise.
Wie viel Technik ist es beim Elfmeterschießen und wie viel entscheidet der Kopf?
Das ist beides von Bedeutung. Natürlich kann man solche Stresssituationen an sich, diesen Stress, schlecht trainieren, aber natürlich kann man Elfmeterschießen trainieren. Das haben wir gestern auch schön gesehen bei den Engländern, die sich jetzt mittlerweile schon jahrelang darauf vorbereiten und das Training hat sich einfach ausgezahlt. Das heißt, Elfmeterschießen ist keine Glückssache, ist kein Zufall, sondern sowas kann man trainieren. Und dabei spielt sowohl die richtige Technik, vor allem auch die Variabilität in der Technik, dass man immer wieder verschiedene Ecken anspielt, weil man ja weiß, dass die Spielanalysten auch Informationen dann an die Torhütertrainer und an die Torhüter geben, wohin der Spieler beim letzten Mal geschossen hat. Also da sollte man sehr variantenreich sein, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und Routinen und gewisse andere Körpersprache und andere Verhaltensweisen führen auch dazu, dass man einfach das, was man sich vornimmt, dann einfach auch umsetzt.
Gut, jetzt kann ich es auch, oder?
Wenn Sie die richtige Technik haben.
So wird's gemacht.
Danke Ihnen.
Herr Memmer, danke auch.
Viel Spaß beim Elfmeterschießen schauen.
Ja, danke, tschüss. Ja, wisst ihr ja, was ich ab jetzt mache, ne? Schön trainieren, schön Elfmeterschießen. Also, wenn man es in der Theorie hört, klingt doch gar nicht so schwierig.
Ne? Ja. Beim Freistoß auch, wenn man den perfekt trifft, ist er drin.
Mega easy. Daniel Memmert von der Sporthochschule hat uns erklärt, wie man den perfekten Elfmeter schießt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.